Also ich kann euch ja mal einen schönen Witz erzählen, bis die anderen da sind. Also das Krankenhaus, und ich bin fast täglich im Krankenhaus unterwegs, das ist ein ganz schöner Sündenpfuhl. Sündenpfuhl, ja. Und meine Geheimwaffe ist mein Ring, ne? Weil wenn ich da im Nachtdienst im Krankenhaus bin, und es ist ja eigentlich für mich oder für Leute im Krankenhaus, die dürfen ja keinen Ring tragen aus hygienischen Gründen. Das mache ich aber schon als Abwehrwaffe seit 35 Jahren. Ne? Und wenn dann so eine arme, enttäuschte Nachtschwester mich dann einlädt, am Morgen mit ihr zu frühstücken, dann sage ich immer, das geht aber gerade schlecht. Morgen früh habe ich einen Termin. Ich muss mit meiner Frau frühstücken. Das war die letzte Ansprache, die ich dann bekommen habe. Also man kann wirkliche Schutzmechanismen einbauen, ne? Oder man sagt dann so, ach, das muss ich mir erst noch überlegen. Ne?
Guck mal, dass ich hier
habe. Ja. Ja, wir wollen jetzt weitergehen. Und ich möchte euch einfach auch nochmal ermutigen, euch zu konzentrieren. Ich habe jetzt mir hier den Stuhl geholt, weil ich so ein bisschen Rückenprobleme habe, nicht erst seit heute, und ich muss mich, glaube ich, mal ein bisschen hinsetzen, obwohl der Arzt gesagt hat, ich soll mehr laufen. Aber das würde euch wahrscheinlich jetzt sehr nervös machen, wenn ich hier mal hin und her laufen würde. Ja. Wir kommen jetzt zum Thema Sexualität. Und vielleicht nochmal als Vorbemerkung, steht jetzt hier nicht in meinem Konzept. Wir wollen euch sagen, wie wir glauben, dass Sexualität in der Ehe gelebt werden sollte, welchen Wert sie hat, was Gott dazu sagt, dass Gott der Schöpfer ist von der Sexualität. Wir wissen aber auch, und das können wir aber heute nicht leisten, dass durch die Vorgeschichte, die vielleicht der eine oder die eine oder der eine erlebt hat, es ganz schwierig ist in der Sexualität. Da gibt es Verletzungen, da gibt es Traumata, da gibt es Missbrauch, falsche Bilder, die geprägt worden sind. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen rüberkommen wollt, damit wir die Lücke ein bisschen schließen können. Das wäre so ein bisschen hilfreich, wenn ihr noch ein bisschen rüberkommen wollt. Da gibt es ganz viel, und ihr wisst ja auch, dass hier aus eurer Gemeinde und mit meiner Frau zusammen, dass da dieses Buch übersetzt wird für Calvary Books zum Thema Missbrauch, Healed and Set Free, geheilt und befreit. Und diesen ganzen seelsorgerlichen Aspekt, da kann ich eigentlich nur sagen, wenn ihr Hilfe braucht, dann sucht diese Hilfe euch auch erst hier bei den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, von denen ihr wisst, dass sie eine gute Ehe führen. Und vielleicht könnt ihr da in einem vertraulichen Rahmen an diesen Problemen arbeiten. Das können wir heute nicht leisten. Wir hoffen auch, dass dieses Buch Geheilt und Befreit dann auch zum Segen wird für die Menschen, die unter diesen Traumata von Missbrauch und ähnlichen Dingen eben leiden. Ja, Thema Sexualität. Viele, die geheiratet haben, hatten vielleicht vor der Hochzeit so ein ideales Bild, ein viel zu idealistisches Bild, und dann auch insbesondere, was das Thema Sex angeht. Viele heiraten in gewissen Gemeinden, wird das Thema gar nicht vorher angesprochen. Es findet keine Vorbereitung statt. Und man fühlt sich zum Ehepartner hingezogen. Aber wenn Sie dann geheiratet haben, wenn Sie intim werden, dann stellen Sie fest, das läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder es läuft definitiv nicht so, wie es in diesen Bildern ist, die man da so im Kopf hat, egal wie, in welche Richtung. Vielleicht hatte man auch noch so ein bisschen die Hoffnung, es könnte sich was ändern, aber nach einer Weile stellen die Eheleute fest, dass ihr Sexualleben ja ohne Leidenschaft ist, ich will nicht sagen, auf dem Nullpunkt angekommen ist, aber jedenfalls haben die Ehepartner keine Freude daran. Und sie finden in der Sexualität nicht die Befriedigung, die sie sich eigentlich erhofft hatten. Also das ist so ein bisschen so ähnlich. Ich kenne Leute, die in gewissen Gemeindekreisen aufwachsen, die heiraten, um aus der Gemeinde rauszukommen, um mal in eine andere Gemeinde zu kommen. Das ist jetzt wirklich nicht erfunden, das ist so. Es gibt Leute, wir kennen Leute, die kommen aus einem bestimmten Gemeindekontext und da kommst du nicht raus, es sei denn, du heiratest einen anderen Mann aus einer anderen Gemeinde und dann gehst du ja bei deinem Mann in die Gemeinde. Und das ist ein völlig falscher Grund eigentlich zu heiraten, da sind völlig falsche Vorstellungen dahinter und das ist so ein Stück weit auch in der, wenn ich mir Sexualität in der Ehe angucke, da gibt es eine bestimmte Schublade, da will ich hin, da denke ich, die ist richtig und dann merke ich nachher, da bin ich vom Regen in die Traufe gekommen. Ja? Also ich bin einfach nicht, ich habe nicht diese Befriedigung bekommen in der Ehe, die ich mir erhofft habe. Was sie feststellen ist, vielleicht nach 1, 2, 3, 5 Jahren ist völlig egal, Sex ist nichts Weltbewegendes. Und es ist schon mal gar nichts Weltbewegendes, wenn man lange verheiratet ist. Und sie stellen auch fest, dass die Leidenschaft fehlt, die man sich vielleicht so immer vorgestellt hat. Besonders wenn jemand 10, 12 Stunden gearbeitet hat, kommt nach Hause, Kinder, Haus, ein arbeitsreicher Tag. Und dann ist man enttäuscht, wenn in der sexuellen Beziehung eben nicht diese Leidenschaft vorhanden ist, die man so in unseren Medien auch vorgegaukelt bekommt. Man stellt fest, wie auch immer, die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs lässt nach. Unzufriedenheit kommt, besonders Unzufriedenheit, weil man eigentlich Wünsche hat, die nicht befriedigt werden. Man hat Vorstellungen und da gibt es keine Erfüllung. Und unter dem Stichwort Langeweile, die stellt sich dann ein in der Sexualität. Und das ist eigentlich sehr, sehr ungesund, weil man vielleicht dann auch versucht, diese Wünsche, diese Leidenschaft zu kompensieren, indem man sich in Pornografie flüchtet oder in Affären. Und eigentlich, man gerät da hinein, weil man in der eigenen Ehe eine unbefriedigende Sexualität hat. Können wir das Licht hier drin anmachen? Geht das? Oh, schön, ja. Ah, wunderbar. Also das ist nochmal wichtig, dass wir uns anschauen, was Sexualität oder was Sex in der Ehe eigentlich ist. Und wir wollen uns damit beschäftigen, wie wir unsere Sexualität auf ein biblisches Fundament auch stellen können oder wie dieses biblisch orientierte Fundament aussieht. Und es gehört auch dazu, dass wir uns anschauen, was sind Hemmnisse, was sind Bremsklötze, um in eine erfüllte Sexualität hineinzukommen, um diese Bremsklötze auch zu erkennen und auch bereit zu sein, darüber zu reden. So, ach, der Beamer läuft, dann mache ich mal. Und ja, was ganz wichtig ist, dass, was ich glaube ist, oder was wir glauben ist, dass viele Leute auch eine falsche Vorstellung haben über ihren eigenen Körper, wie der Mensch so gut geschaffen ist. Und viele Leute denken, Sexualität, das ist was Unsauberes. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist das etwas, wo wir sehen, Gott hat unseren Partner wunderbar geschaffen. An Sexualität ist nichts Verbotenes. Gott gibt uns einen Rahmen für Sexualität, aber Sexualität hat Gott erschaffen und Sexualität ist nichts Böses. Es ist nicht unwürdig. Und ich finde, dass es ein Wunder ist, wie Gott Sexualität erschaffen hat und was für einen Zweck er damit verbindet. Ja? Also er hat da was Wunderbares, was, ich will sagen, einen Diamanten, einen Baustein in unsere Ehe hineingelegt. Es ist nichts schlecht an dem Körper des Partners. Wenn wir uns die Funktion, den Aufbau von einem Penis anschauen, wenn wir sehen, wie ist eine Vagina geschaffen, wie ist eine weibliche Brust geschaffen, dann stellen wir fest, das ist nichts Ekliges, das ist nichts Schlechtes, sondern das ist ein wahnsinniges Wunder der Schöpfung. Ein wahnsinniges Wunder der Schöpfung. Und Gott hat dieses Wunder vollbracht und Gottes Plan ist perfekt. Gottes Plan für dein Leben ist perfekt, Gottes Plan für die Gemeinde ist perfekt, Gottes Plan im Detail, auch in der Sexualität, in deiner Ehe, ist perfekt. Und wenn ihr mal schaut in 1. Mose 1, 27, da hat Gott den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Ich lasse jetzt mal offen, was das bedeutet. Aber wenn Gott den Menschen nach seinem Ebenbild schuf, dann hat er mit Sicherheit was Positives dabei im Sinn gehabt. Und Sexualität kommt auch in diesen Rahmen oder passt ja in diesen Rahmen hinein, dass wir uns vermehren sollen als Menschen, dass wir fruchtbar sein sollen. Und was sehr wichtig ist in diesem Vers 1. Mose 1, Vers 27, da heißt es in Vers 31, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, bei den anderen Sachen sagt er immer nur, es war gut. Aber hier sagt er, es war sehr gut, als er den Menschen geschaffen hat. Und wenn dein Partner sehr gut ist, erschaffen ist, sein Körper, als Wunderwerk, wer bist du, dass du sagst, das ist nicht in Ordnung? Die Sexualität ist von Gott geschaffen, sie gehört zu unserem Leben, sie ist ein großes Geschenk und wenn Gott dir was schenkt, dann nimm es in Dankbarkeit an. Wir sollen oder wir müssen die Sexualität wirklich als Geschenk Gottes verstehen und sie in Dankbarkeit annehmen und das heißt auch, dass wir die Ehe und diesen Baustein Sexualität auch ehren, dass wir die Ehe halten, dass wir Ehe und diesen Baustein Sexualität pflegen und lieben. Es ist auch nicht so, dass wir uns mit der Sexualität verstecken müssen. Ja? Es ist so, dass wenn wir uns mal in der Bibel ein bisschen umschauen, zum Beispiel in Sprüche 5, da wird der Mann davor gewarnt, sich anderen Frauen zuzuwenden. Und da heißt es zum Beispiel nicht, fass keine andere Frau an. Fertig. Ja? Sondern da steht, das ist dann Vers 18, müsste das sein. Deine Quelle sei gesegnet, freue dich an der Frau deiner Jugend. Also allein schon von der Sprache ist das mal zu beachten. Die liebliche Gazelle, das anmutige Reh, vielleicht benutzt du heute andere Wörter, aber das ist nicht abwegig. Also damals hat man eine schöne Frau als anmutige Gazelle bezeichnet. Ihr lacht jetzt vielleicht darüber. Wisst ihr, was ganz komisch ist? Kennt ihr jemanden, der sagt zu seiner Frau, mein liebes Mäuschen? Kennt ihr jemanden? Oder meine liebe Schnecke, komm her. Ja? Die Amerikaner, die sind völlig aus dem Häuschen. Wie, du nennst deine Frau Mäuschen? Kannst doch deine Frau nicht wie ein Tier benennen. Die sagen zum Beispiel, mein süßer Honig. Ja, also vom Kontext her. Das hat was mit Sprache zu tun. Ne? Freue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Gazelle, das anmutige Reh. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. Ihre Liebe bezaubert dich stets. Warum willst du dich mit einer Fremden vergnügen? warum die Brüste einer Unbekannten umschlingen. Ich finde, das sind doch einfach ein super Hinweis, wie hier Sexualität auch gesehen wird in der Beziehung, dass ein Mann sich an seiner Frau auch erfreuen darf. Und da sehen wir auch, dass Gott uns Freude schenkt an der Sexualität. Da heißt es, dass da ein Rausch stattfinden. Wir sollen uns berauschen. Und das darf man ruhig gegenseitig sehen. Ja? Ehepaare aneinander sich berauschen, sich erfreuen. Sich auch daran erfreuen, dass Gott seinen Segen über die Ehe ausgeschüttet hat. Regina hat vorhin was von Segen in den Finanzen gesagt. Und ich sehe das auch im Segen, den Gott über die Ehe ausschüttet, speziell jetzt auf die Sexualität. Wenn du gemeinsam mit deinem Partner betest, wenn ihr gemeinsam geistlich wächst, dann braucht ihr gar nicht viel zu tun. Dann wächst auch dieser Baustein Sexualität in eurer Ehe zu einer Reife, zu einem Positiven hin. Du kannst als Mann oder Frau nicht erwarten, dass du tollen Sex mit deinem Partner hast, wenn ihr noch nicht mal zusammen beten könnt. Ja? Sexualität ist ein wunderbares Geschenk von Gott für die Ehe. Mal was nicht Christliches. Als Kind fand ich den Heinz Rühmann, kennt den überhaupt noch jemand? Dem fand ich immer ganz interessant. Was hier wichtig ist, ist, hinter dem Wort Ehe steht Mann mit einem N geschrieben. Ich habe das erst gar nicht verstanden. Ich habe das mit zwei N erst mal gelesen. Der Mann ist glücklich verheiratet, wenn er lieber heimkommt als fortgeht. Aber dann steht ja da Mann. Und das bezieht sich eigentlich dann ja auf beide. Ne? Sexualität ist ein Baustein und nicht der Baustein der Ehe. Es kann auch sein, dass in einer Ehe, aus welchen Gründen auch immer, Sexualität nicht funktioniert, nicht geht. Krankheit, Trennung, berufliche Trennung, weiß ich was alles. Es gibt viele Gründe. Das Fundament der Ehe steht nie auf der Sexualität. Also es ist nie das Fundament, ja. Das ist ein Baustein und bei einem Haus kann man ruhig mal auch einen Baustein zeitweise rausnehmen. Das zieht zwar, das ist nicht so schön, aber das ganze Gebäude bricht ja nicht zusammen. Sexualität muss eingebettet sein und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung in das Einssein mit dem Ehepartner. So müsst ihr das verstehen. Sexualität ist niemals nur immer auf mich ausgerichtet oder in diese Richtung ausgerichtet, sondern immer auf den Ehepartner. Wenn ich dieses Prinzip mir zu Herzen nehme, dann verstehe ich auch alle anderen Dinge im Bereich Sexualität. Also mein sexuelles Handeln, mein Wunsch nach Sexualität muss auf meine Ehefrau ausgerichtet sein, ich als Mann. Das heißt, wenn ich danach nur schaue, dass ich befriedigt werde, wenn das mein Ziel ist, dann bin ich auf dem falschen Weg. Ich muss gucken, dass das alles auf meine Frau ausgerichtet ist, dass ich ihr damit diene, dass ich ihr damit Befriedigung gebe und dass sie es gut hat. Und wenn das dann beide Partner machen, dann komplettiert das Ganze. Also Sexualität dient zuerst dem anderen. Aber wir dürfen auch sehen, dass Sexualität uns noch mehr mit dem Ehepartner verbindet. Wir sollen ja eins sein. Das heißt, lasse ich diesen Baustein jetzt weg, nicht wegen Krankheit oder weil es jetzt beruflich mal für ein halbes Jahr erforderlich ist, weil der Partner vielleicht ein Auslandsaufenthalt hat. Wenn ich Sexualität weglasse, dann ist das Band der Ehe schwächer. Ja, es ist ein wichtiger Baustein, den wir nicht weglassen darf. Weil befriedigende Sexualität befriedigt. Befriedigende Sexualität befriedigt. Unbefriedigende Sexualität macht unzufrieden. Sexualität ist wichtig, weil es Spannungen abbaut, weil es Aggressionen abbaut, negative Gefühle bei beiden Ehepartnern. Also ihr seht schon, das ist ganz wichtig. Und ich denke, Gott hat das auch extra so geschaffen. So, was für Hemmungen in der Sexualität können entstehen? Ein ganz großes Problem sind natürlich negative und falsche Prägungen zum Thema Sexualität, aber auch über das andere Geschlecht. Und das ist nicht wenig verbreitet. Das ist sehr häufig. Oft haben Männer und Frauen ein völlig falsches Bild mitbekommen. Ja, also so ein Klischeebild zum Beispiel, dass junge Mädchen von zu Hause mitbekommen haben, pass auf, die Männer wollen nur eins, die wollen nur Sex. Dann hüte dich davor. Die wollen dich nur ausnutzen. Ne? Machen dir schöne Augen und wollen dich nur ins Bett kriegen. Das ist so ein typisches Vorurteil. Das mag zutreffen. Vielleicht hat jemand diese schlechte Erfahrung gemacht. Ja? Natürlich kann man jemanden, einem jungen Mädel auch sagen, also das ist eine Gefahr, aber das darf nicht ihr Männerbild prägen. Umgekehrt genauso, dass man Jungs deutlich macht, alle Frauen sind freiwillig oder sowas. Ja? Also falsche Prägungen, welcher Art auch. Auch Missbrauch ist ein großer Hemmschuh, Hemmungen in der Sexualität durch Missbrauch. Da ist ja dieses Buch Healed and Set Free, was sich mit diesem Thema beschäftigt und wo auch dringend Seelsorge dann benötigt wird oft. Ja? Also das nicht ausklammern und auch als Ehepartner verstehen, dass wenn mein Ehepartner missbraucht worden ist, dass ich dann in ganz besonderer Weise mit ganz großem Feingefühl an das Thema herangehen muss. Diese falschen Vorbilder, die wir haben, dass vielleicht auch Sexualität vermittelt wird, das ist ein notwendiges Übel. Das ist eine Last. Ja, wenn du... Das ist die eheliche Pflicht, genau. Wenn du verheiratet bist, ja, dann musst du auch mit deinem Partner schlafen. Ach, du armes Kind. Ja, ach, du armes Kind. Da musst du leiden. Das ist nicht selten. Also das wird dann vielleicht auch erst später sichtbar in der Länge der Beziehung. Auch eine schlechte Kommunikation über das Thema kann Hemmschuh sein. Wir reden ja öfter von dem Ehehaus. Was meinen wir damit? Wir meinen, dass unsere persönlichen Daten, sage ich mal, zum Thema Sexualität, die bleiben in unserer Beziehung. Ja? Und wenn ich jetzt, ich sehe das an der Arbeit, da bin ich auch mit vielen Nichtchristen zusammen, da wird dann über Sex geredet, da drehen sich mir die Fußnägel um. Ja? Da werden Sexgeschichten ausgepackt, das ist unglaublich. Ne? Und wie man da auch über Partner redet, auch wenn die dann teilweise nicht verheiratet sind. Also eine schlechte Kommunikation. Oder erzähle ich da auch nur immer dieselben versauten Witze? Ja, und vermittle ich ein Bild von Sexualität, was heißt Sexualität, das ist was Billiges. Ja, und manchmal sind auch Schuldgefühle, Angst und vielleicht auch ein mangelndes Selbstbewusstsein Ursachen dafür, dass Sexualität nicht so gelebt werden kann in der Beziehung, wie das in Gottes Plan ist. Und dann haben wir noch einen Punkt, wenn man falsche Prioritäten setzt. Kann man das lesen?
Jetzt hör auf zu meckern, du wolltest doch Flipperwochen in Las Vegas.
Also nicht Flitterwochen, sondern Flipperwochen. Auch wenn er bei der Kommunikation das falsch verstanden hat, ja, das würde ja auch gut zur Kommunikation passen, hätte ihm eigentlich klar sein müssen, dass wenn er heiratet, es keine Flipper-Wochenenden sind, sondern, wer weiß überhaupt noch, was ein Flipper ist. Also das ist natürlich ein Bild, wo wir sagen müssen, naja, das ist halt schwierig, ne? Das geht so nicht. Man muss schon gucken, welche Prioritäten setze ich. Dazu ist wichtig zu verstehen, dass, wir haben ja von den Bausteinen einer Ehe gesprochen, dass Sex nicht eine höhere Priorität hat wie andere Dinge. Also dass ich jetzt sage, Sexualität ist so wichtig, darüber vernachlässige ich jetzt Kommunikation, Finanzen, weiß ich was, meine Kinderbeziehung oder irgendwas, was noch als Baustein in der Ehe gesehen wird. Das ist nicht der heilige Baustein einer Ehe. Sexualität kann falsch eingeschätzt werden. Das ist auch ein Problem, wenn Beruf, Familie oder Karriere so wichtig angesehen werden, dass dieser Baustein eben nicht besonders hoch, sondern eher als unten links im Kellergeschoss als kleiner Stein angesehen wird. Wenn also eine falsche Priorität gesetzt wird. Falsche Priorität wäre auch, wenn wir sagen, Sex braucht keine Leidenschaft. Das ist eine fatale Fehleinschätzung. Sex braucht Leidenschaft. Also dazu muss ich auch was tun. Wir hören dann noch was davon. Aber wenn ich ein Hobby habe, und das Hobby, egal ob das ein Sport ist oder sowas, die meisten Leute entwickeln eine große Leidenschaft dafür. Sie investieren da was rein. Und wenn Sexualität etwas ist, was ohne Leidenschaft abläuft, so nach dem Motto, naja, ich mach's halt mal, ja, dann bin ich da auch auf dem falschen Weg. Oder Sex zu haben, das passt eigentlich ganz gut da rein, nur um dem anderen einen Gefallen zu tun. Also, ja, ich habe eigentlich keine Lust am Sex, aber ich war ja im Eheworkshop und ich weiß, ich muss ja Sex haben, also komm, Schätzchen, heute Abend, ne? 19 Uhr nach der Tagesschau oder so. Ja? Ja, das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber es ist in der Tat so, nur um dem anderen einen Gefallen zu tun, da ist man auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Ein großer Hemmschuh ist auch Verbitterung, was viele Ehepaare ausbremst, sind ungelöste Eheprobleme, die unter der Oberfläche lodern. Und da ist etwas, ein ganz großer Punkt ist mangelnde Vergebung. Mangelnde Vergebung über Dinge, die schiefgelaufen sind oder wo ich den anderen schlecht behandelt habe, wenn ich das nicht in der Ehe aufarbeite, wenn ich auch irgendwann falsch gelaufen bin, wenn irgendwas passiert ist, sprecht es aus, sprecht einander Vergebung aus, weil mangelnde Vergebung, wenn ich keine Buße auch tue, Dinge nicht vor Gott bringe, dann werde ich nie eine erfüllte Sexualität haben. Erfüllte Sexualität lebt von der Nähe und Tiefe, wir haben das mal genannt, einer liebenden Herzenshaltung. Ja? Also wenn ich mit ganzem Herzen meinen Partner liebe und dann auch wieder diesen ersten Satz sehe, ich will meinem Partner was Gutes tun, ich will meinem Partner weiterhelfen, ich will meinem Partner dienen. Wenn das meine wirkliche innere Herzenshaltung ist, dann wird auch meine Ehe eine gute Sexualität haben. Mangel an Ehrlichkeit in einer Ehe erzeugt einen Mangel an Vertrauen. Zum Thema Ehrlichkeit haben wir ja auch schon was gehört, sei es bei den Finanzen oder sei es im Umgang mit Computern. Es ist wichtig, offen über Sexualität zu kommunizieren. Und man darf über Sexualität reden, man darf das wirklich. Ja? Man darf dem Partner sagen, was ist angenehm für mich, was ist denn angenehm für dich? Ja? Ich möchte wissen, was meine Frau vielleicht ausbremst bei der Sexualität oder was sie gut findet. Wir können darüber kommunizieren, welche Wünsche wir haben in der Sexualität. Es gibt ja nicht die Standardregel, ja, also wir sind ja alle verheiratet, ne? wir können ja offen reden, da schwirrt immer dieses Wort rum, Missionarsstellung, ja, das hat wirklich was mit dem Christsein zu tun. Ne? Weil die Missionare sind nach Afrika gegangen und die, später hat man ja gesagt, ein Missionar muss verheiratet sein, wenn er in die Mission geht. Aber wenn Unverheiratete in die Mission getan haben, was haben die getan? Die haben eine Frau geheiratet, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Afrika, sie haben eine Afrikanerin geheiratet. Und dann haben die beim Sex oben gelegen. Ne? Und das kannten die gar nicht. Weil die sahen in der Tierwelt, dass das andersrum ablief. So ist die Missionarsstellung entstanden. Habe ich mal in einem wirklich sachlichen Buch nachgelesen. Also wenn ich nicht über so Dinge rede, was ist denn angenehm? Hat mein Partner irgendwelche Vorlieben in der Sexualität oder mag er etwas überhaupt nicht? Dann ist das ein Mangel an Ehrlichkeit, dann ist das ein Mangel an Kommunikation und dann bleiben auch wieder Wünsche übrig. Dabei muss man auch sehen, wenn ich diesen liebenden Aspekt, diesen dienenden Aspekt habe, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden müssen. Wenn mein Ehepartner etwas möchte, womit ich überhaupt nicht klarkomme, dann darf ich ihm das auch sagen. Denn es braucht in der sexuellen Beziehung Sicherheit, Geborgenheit, ja? Liebenden Blick auf den anderen. Und er darf ehrlich sagen, also das, was du von mir jetzt möchtest, das kann ich dir nicht erfüllen. Dann kann man darüber reden, vielleicht kann man sich noch irgendwo annähern. Wichtig ist aber, dass man das erstmal akzeptiert und den anderen nicht überfährt. Das geht gar nicht. Und man darf da über Dinge reden und egal um was es da sich handelt, das bleibt in diesem Ehehaus. Geh nie damit nach draußen. Ja? Ein No-Go ist, bei den Arbeitskollegen zu erzählen, was man für einen tollen Sex hatte. Das ist unterste Schublade, Leute. Vergesst es. Und es geht niemandem was an, was in eurem Ehehaus passiert. Das ist eure Sache, das geht nur Jesus was an, Mann und Frau. Was auch eine Schwierigkeit ist, was auch zum Hemmschuh werden kann, ist, wir haben das mal genannt, wenn du dich zu sehr auf die Performance konzentrierst. Ja? Also wir haben ja von Sexualität Bilder, die sind ja grauenhaft. Ne? Jetzt läuft gerade so eine Werbekampagne zum Safer Sex von dem Bundesministerium für Familie und Gesundheit, Erziehung oder wie das heißt. Da hängen überall die Plakate rum, mach's doch mit. Und da laufen auch Werbespots, wo dann irgendwo im Fahrstuhl plötzlich die übereinander herfallen oder weiß ich was. Ganz gruselig. In Bahnhöfen ganze Plakate, Riesenplakate hängen da. Und die Leute sind auch durch die Filme und so geprägt, Sex muss so und so aussehen. Und der muss so performt werden. Ja? Und dann wollen sie das zu Hause probieren und enden, wenn sie ein bisschen älter sind, dann mit dem grässlichen Hexenschuss. Ne? Oder es funktioniert jedenfalls nicht so. Sexualität, Geschlechtsverkehr muss in dieses verbindende Liebesgebäude einbezogen sein. Es geht darum, einander zu genießen. Ja? Und es zählt nicht, ob ich 22 verschiedene Stellungen mit meinem Partner beherrsche oder das nachmache, was ich in irgendwelchen Filmen, Literatur, was auch immer sehe. Natürlich dürfen wir im Sex Dinge ausprobieren. Aber das darf nicht unser Fokus sein. Ja? Wir können Stellungen in der Sexualität ausprobieren. Was ist für mich, für meine Frau am besten, am angenehmsten? Ja? Da heißt es, rücksichtsvoller Umgang mit dem Partner ist unbedingt notwendig. Ja? Vielleicht gibt es eine sexuelle Stellung, wo einer Schmerzen hat. Ja, dann muss das deutlich kommuniziert werden und dann, das kann man aus dem Repertoire streichen. Ja? Es muss darüber gesprochen werden. Wünsche können erfüllt werden, müssen nicht erfüllt werden, aber wenn, ist es immer unter der Motivation, dass ich gebe etwas Positives, etwas Liebevolles, etwas Angenehmes meinem Partner. Also dieses Liebevolle, dem anderen geben und dienen, das steht im Vordergrund. Und dann gibt es da noch ein Problem, was für viele natürlich auch mit zunehmender Dauer der Ehe passiert, Attraktivitätsverlust und Aktivitätsverlust. Und das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, sondern das kann auch was zu tun haben mit beruflicher Stress, mit Angespanntsein, mit Kinder, 3, 4, 5 Kinder in der Familie, Schule, Kindergarten, dieser ganze Komplex. Es kommt in der Sexualität zu einem Attraktivitätsverlust. Das erfahren vielleicht Frauen eher wie Männer, mag ich einfach mal so sagen. Und durch bestimmte Umstände dann auch zu einem Aktivitätsverlust. Ein wichtiges Mittel ist da auch wieder, dass wir eine gemeinsame gute Basis haben, dass wir Vertrautheit haben. Vertrautheit ist das beste Gegenmittel. Der Verlust von Schönheit, der Verlust von sexueller Leistungsfähigkeit, von Lust und sexuellem Lustempfinden ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen kommt, sondern das ist ein Prozess, der sich im Laufe von Jahren einfach einstellt. Wir werden alle älter, ja, das ist vorhersehbar. Aber ich denke, ein Ehepaar kann leicht in diese Falle hineingeraten, wenn über diese Dinge nicht gesprochen werden. Und es ist wichtig, Bereitschaft zu zeigen und auch einander zu akzeptieren, wie man ist und wie sich plötzlich der Körper umstellt. Ja, wenn man plötzlich 30, 40, 50, 60, 70 Jahre alt ist. Und wenn wir dann vorher unser Ehehaus richtig gebaut haben, dann haben wir wieder diese gute Grundlage, einander bedingungslos zu lieben, so wie Jesus die Gemeinde uns auch als einzelnen Christ bedingungslos liebt. Jesus liebt dich nicht, weil du so schönes, welliges Haar hast, ja, weil du so eine knackige Figur hast mit 23. Und Jesus liebt dich auch nicht, weil du so ein toller Mann mit großen Muskeln bist, ja, so ein Potenzbrocken hätte ich fast gesagt, ja, sondern er liebt dich so, wie du bist, ob du ein Handicap hast, ob du alt und schrumpelig bist und dich kaum noch, nur noch mit dem Rollator voran bewegen kannst. Gott liebt dich und die Ehepartner sollen sich so bedingungslos lieben, wie Jesus uns auch liebt. Das muss unsere Grundlage sein. Und es ist also wichtig, sich darauf auch einzustellen, auch wenn man jung ist, muss man nicht täglich machen, aber man kann immer mal so bei den runden Geburtstagen vielleicht nachdenken, ja, die helfen einem da weiter. Ne? Und es ist da wichtig, bereit zu sein, einander zu akzeptieren, so wie man ist. Sex, dieser Baustein in der Ehe, der muss gepflegt werden. Und da ist das einfach so, ihr wisst, als ihr geheiratet habt, ne? Ich hoffe, es war so. Als ihr geheiratet habt, da konnte ja keiner von dem anderen die Finger lassen. Ne? Sage ich da jetzt was Außergewöhnliches? Nein. So nach der Hochzeit, ne? Kaum war man alleine, Schätzchen, komm mal. Ne? Die Frau war so interessant, der Mann war so interessant. Da hat man ja oft Sex. Ja, man hat sich ja ineinander verliebt, die Schmetterlinge im Bauch. Oh, was habe ich eine tolle Frau und mein Mann, guck, oh, mein Mann, toll, nicht? So, und dann geht so ein bisschen Zeit ins Land, dann kommen vielleicht Kinder. Und dann hat sich was geändert. Was ist da los? Was kann ich tun? Wenn ich bis dahin nicht gelernt habt zu kommunizieren, wird es dann an diesem Punkt dringend nötig, weil ihr müsst dann zusammen analysieren und die Ehebeziehung analysieren.
Ich denke, ich würde an dem Punkt gerne noch was einschieben. Für junge Ehepaare, Wolf sagt jetzt so, ah, da konntet ihr die Finger nicht voneinander lassen, aber auch Sexualität, du darfst. Das ist auch nichts, was einfach so gleich funktioniert. Viele sind am Anfang auch sehr enttäuscht, weil sie andere Erwartungen hatten. Viele junge Ehepaare haben heute wirklich auch ein Problem, miteinander zu schlafen. Und es ist ja auch so, dass unterschiedliche Erwartungen und Prägungen aufeinander prallen. Und am Anfang, da waren wir jung verheiratet, sagte eine Frau, sie hätte gehört, es braucht 10 Jahre, bis es in der Ehe man richtig aufeinander eingestellt ist. Dachte ich, boah, 10 Jahre. Aber ich muss sagen, es braucht wirklich auch Jahre. Man ist einfach unterschiedlich und man darf da auch nicht gleich aufgeben und sich auch nicht entmutigen lassen oder denken, wir sind jung verheiratet, es müsste doch alles funktionieren und gewisse Dinge, ja, es funktioniert vielleicht nicht oder einer hat kein Interesse oder die Schwierigkeiten können auch da groß sein. Lasst euch nicht entmutigen, sondern betet da auch dafür und glaubt nicht, dass das was ist, was man nicht erlernen könnte. Also ich meine jetzt nicht die Praktiken, aber auch diese Nähe. Das wird sich alles auch einspielen. Es muss nicht sein, aber es könnte so sein. Ja, dass es Anfangsschwierigkeiten einfach gibt, wo ihr auch nicht mit alleine dasteht.
Ja, Sex, ein Baustein der Ehe, der gepflegt werden muss. Da hatte ich ja schon angefangen. Hat sich, jetzt muss ich mal gucken, wo ich da drinnen bin. Achso, ja. Also wir sollen im Laufe der Jahre auch immer wieder analysieren, wo wir stehen. Und wenn man bis dahin eben die Kommunikation nicht gelernt hat, dann wird es dringend erforderlich, weil da muss man wirklich viel kommunizieren. Da wäre zum Beispiel die Frage, die ich mir stelle, hat sich dein Ehepartner äußerlich verändert? Habe ich mich äußerlich verändert? Vielleicht habt ihr festgestellt, dass plötzlich der eine sich gehen lässt. Also mit gehen lässt meine ich, während man morgens schnell aufgestanden ist, hat sich die Zähne geputzt, die Haare gemacht, damit man einigermaßen ansehnlich vielleicht beim Frühstückstisch sitzt, kommt da jetzt jemand angeschlürft, ist das mein Partner? Ja. Und manchmal passiert etwas im Laufe der Ehebeziehung, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass, wie das heißt in der Fachwelt, aber das ist, ich glaube, wir werden dazu noch was sagen, es gibt ja so allgemeine Regeln zum Thema Hygiene. Ich glaube, das kommt noch. Ne? Also, das ist ganz wichtig. Also, wenn jetzt plötzlich anstatt von netter, freundlicher, ja vielleicht sogar sexy Unterwäsche, wenn das in der Ehe ein Thema ist und wenn ihr das haben wollt, plötzlich hat Vorrang Jogginghose und wie heißen diese?
Leggings.
Leggings mit Schlapper-T-Shirt, das gibt es bei uns auch. Das haben wir meistens, ich sage jetzt mal, Samstagabend 18 Uhr, wenn die Sportschau kommt, dann liegen wir nämlich beide vorm Fernseher und gucken die Fußballspiele an. Das ist unsere gemeinsame Sache. Was? Nee, ich habe die Jogginghose an. Die Jogginghose. Die Leggings, das ist ein No-Go. Wir haben da immer so ein Bild vor Augen, wo wir früher gewohnt haben in Süddeutschland. Da lief morgens immer eine Frau und brachte ihr Kind zum Kindergarten und die hat fast jeden Morgen Leggings gehabt. Und ich guckte immer aus dem Küchenfenster und dann lief die vorbei und ich sagte, der Tag ist gelaufen. Das sieht ja, also ich mag das nicht. Ne? Aber wenn sich da plötzlich was im Bereich Hygiene und äußeres Erscheinungsbild ändert, redet darüber, wenn das für euch ein Problem ist. Ja? Man darf auch mal dem Partner sagen, also deine weiße Feinripp-Unterhose, von Schießer, Modell 1912, das gefällt mir nicht. Ja? Bequeme Sachen ja, aber die dürfen nicht dominieren. Und ihr Männer, ich sag euch das, wenn ihr eine befriedigende, gute Sexualität haben wollt, solltet ihr den Arbeitsanzug nicht vom Bett ausziehen. Also wenn du da, egal was du für einen Beruf hast, Handwerk ist besonders schlimm, wenn du den Arbeitsanzug vor dem Bett ausziehst und schmeißt dich in die Koje und sagst, Schatz, jetzt komm, könnte es sein, dass deine Frau im Wohnzimmer auf dem Sofa schläft. Und da hat sie auch recht. Also denkt über solche Dinge auch nach. Der Arbeitsanzug muss woanders ausgezogen werden. Ehe muss gepflegt werden. Dazu gehört zum wiederholsten Male die Kommunikation. Die alltäglichen Berührungen, die gehören auch dazu. Es ist total peinlich, wenn du durch die Stadt läufst und sagst, Schatz, komm, und du fasst deine Frau an und nach 10 Minuten merkst du, oh, das ist ja eine falsche. Ne? Also du solltest so viel Kommunikation haben, so viel Blickkontakt haben, dass du dir sicher bist, du hast die richtige Frau am Händchen. Ja? Also kümmere dich darum, zeig deinem Partner, dass du die Nähe suchst. Ein liebevoller Blick, ein Zusammensitzen, wenn wir irgendwo in der Gemeinde sind, nach dem Gottesdienst, wir stehen oft zusammen und wenn es nur der kleine Finger ist, wir wollen zeigen, wir gehören zusammen. Das tut uns gut, aber auch das sehen andere auch an uns. Tauscht euch auch darüber aus, redet darüber, über Alltagszärtlichkeiten. Lasst euch nicht von der Routine des Alltags so weit einnehmen, dass ihr auf solche schönen Dinge verzichtet. Denn wenn das passiert, dann haben sich eure Prioritäten verschoben. Was steht jetzt im Mittelpunkt? Nicht mehr der Partner, nicht mehr, dass ich mit ihm eins sein möchte, sondern vielleicht mehr das Kind, das Geld, die Schwiegereltern, weiß ich was. Und gerade wenn wir über die Pflege der Ehe noch mal reden, da haben wir etwas, vielleicht lest du das von der Frau noch vor.
Ja. Also für die Frau kann es halt sein, dass sie sich einfach auch nicht mehr so sexy fühlt oder überhaupt kein Gefühl so dafür hat. Durch die Geburt der Kinder verändert sich einfach auch unser Körper. Wir haben vielleicht irgendwo Schwangerschaftsstreifen und nicht mehr alles so straff, wie man das vielleicht am Anfang war. Und vor allen Dingen vergleichen wir uns ganz oft mit anderen Frauen. Und gerade da brauchen wir einfach den Zuspruch unseres Mannes, seine Aufmerksamkeit, aber auch seine Umarmung und diese kleinen Zeichen der Zuneigung einfach, die uns versichern, auch wenn wir vielleicht nicht mehr so sind wie als Jugendliche und unser Körper sich verändert, unser Mann liebt uns trotzdem. Und es ist okay, dass man einfach auch körperlich sich verändert. Ja. Aber ihr Männer müsst dann auch eurer Frau einfach auch signalisieren und zeigen, ich liebe dich, so wie du bist.
Also wenn wir diesen Baustein Ehe pflegen wollen, dann ist das für euch Männer an diesem Punkt, schaut drauf, was mit der Frau ist. Für uns Männer, da geht das ja auch bergab. Ne? mit dem Alter lässt die sexuelle Fähigkeit nach. Der Bauch wird dicker, die Kondition schwindet. Und was brauchen wir jetzt? Auch Männer brauchen den Zuspruch von der Ehefrau. Ja? Denkt daran, ihr seid eins. Ihr seid eins. Das heißt, darunter, wo der eine leidet, in dem Älterwerden, in der Veränderung, da leidet eigentlich auch der andere darunter. Ihr seid eins. Und das ist ganz wichtig im Auge zu behalten. Du tust etwas Gutes, wenn du die körperlichen und emotionalen Zärtlichkeiten oder Bedürfnisse deines Partners vor deine eigenen vor deinen eigenen pflegst. Das ist auch wieder der Blick auf den anderen hin. Mhm. Es geht nicht darum, dass in erster Linie deine körperlichen Bedürfnisse, deine Wünsche nach Zärtlichkeit, nach Sexualität erfüllt werden, sondern dass es ausgerichtet ist auf den Partner. Mhm. Ja? Und da ist sehr hilfreich, wenn ihr die Lasten des Tages, die so kommen, wirklich gemeinschaftlich schultert. Mhm. Wenn ein Partner wirklich den ganzen Tag voll gepfropft ist und mit Sachen, mit Haushalt, mit Kindererziehung oder mit Sorgen, er hat abends keinen Blick mehr dafür, eine gesunde Sexualität zu haben.
Es gibt da auch ein Buch, das haben wir allerdings nicht gekauft und wir kennen es auch nur vom Titel, Sex beginnt in der Küche. Damit ist nicht gemeint, dass man in der Küche beginnt, ich sag mal, Sex zu haben. Kann man vielleicht auch, aber es geht darum, dass man einfach im Alltag schon, ich sag mal, sich darauf einstellt. Wir Frauen neigen auch, Männer vielleicht auch, dazu, zu zugepackt zu sein von all unseren Verpflichtungen, von den Bedürfnissen der Kinder, jeder, der was von uns möchte. Und es bleibt dann keine Zeit und Kapazität mehr, sich darauf zu freuen, dass ich ja dann noch Zeit am Abend hätte, mit meinem Mann auch zu schlafen und dass wir auch erfüllte Sexualität haben können. Also dass man muss auch ein bisschen, ich sag mal, Zeit- und Kraftreserve lassen. Gerade wir Frauen müssen uns das oft auch auf den Zettel schreiben, gedanklich, dass wir auch da bitte noch ein paar Kraftreserven aufheben für unseren Mann und für unsere Intimität.
Zum Schluss noch ein paar schnelle Punkte, damit wir da noch durchkommen. Sex braucht Schlaf. Leute, die bis spät in die Nacht vorm Fernseher hängen, werden in der Regel kein erfülltes Sexualleben haben. Denn wenn du müde bist, wenn du ausgepowert bist, läuft das nicht. Habt ausreichend Schlaf. Wir haben da eben so ein bisschen beim Kaffee gesprochen. Wenn ihr Situationen habt, wo eure Kinder im Bett sind, wenn sie klein sind, das müsst ihr individuell handeln, ja? Wie ihr das macht. Ich hatte im Schichtdienst, konnte ich das nie, dass die Kinder zu lange bei mir im Bett waren, weil da konnte ich nicht fest genug schlafen, da war ich dann sehr müde. Mhm. Aber generell, mal da von diesem Aspekt abgesehen, wie ihr das individuell macht, das Schlafzimmer ist euer Raum, euer Zimmer. Mhm. Das heißt, wenn ihr eine ungestörte Sexualität haben wollt, dann macht es auch so, dass ihr zum Beispiel unter Umständen, gerade wenn die Kinder größer sind, ne, das Zimmer auch abschließen könnt, wenn ihr Sex habt, ja, damit da niemand euch stört. Manche Leute brauchen das besonders, dass das eine sichere Atmosphäre ist. Ja. Also Schlafzimmer ist gleich Spielwiese, aber das ist nicht zu verwechseln mit der Spielwiese, wo die Kinder sind. Ja. Dann das kann auch sehr wichtig sein für Frauen, aber auch für Männer. Sieht euer Schlafzimmer wie eine Abstellkammer aus? Links das Bügelbrett, rechts die Mangel, hinten der Trockner? Oder ist euer Schlafzimmer wirklich ein Raum, wo es auch romantisch zugeht, der schön aufgeräumt ist, der nett dekoriert ist, wo ihr auch, wo vielleicht auch ein Gefühl der Erotik entstehen kann? Mhm. Ja? Mit dem Blick auf den Schreibtisch, wo dann meine ganze Arbeit liegt, das spielen so Dinge einfach eine Rolle. Ja. Ist das Zimmer gut temperiert? Ist es kalt? Da drin zieht es an allen Ecken. Sind die Fenster auf? Muss ich leise sein? Der Nachbar hört mich ja oder was auch immer. Mhm. Bereitet euch da einfach vor. Das heißt nicht, dass es in einer Ehe keinen spontanen Sex geben kann. Das kann auch mal schön sein. Aber es ist besser, ihr bereitet euch vor, ja, wie Regina schon gesagt hat, den Tag über denken, auch Zeit einteilen, Kraftreserven einteilen und vielleicht auch das Zimmer mal aufräumen, einfach eine angenehme Atmosphäre schaffen. Dann kommt das Thema Hygiene, hatten wir ja eben schon angesprochen. So generell müssen wir sagen, das, was in Europa so Standard ist, das sollte eigentlich jeder vor dem Sex praktizieren. Duschen oder baden, rasieren, Zähne putzen. Körperpflege. Niemand eigentlich möchte so richtig angefasst werden von dreckigen Händen, egal in welche Richtung. Ja. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Man darf auch, und das wird vielleicht unterschätzt, wir sind ja alle in christlichen Kreisen, da redet man vielleicht darüber nicht so, aber ich möchte das trotzdem ansprechen. Für manche Leute, vielleicht auch, ja, ich weiß, für manche Männer ist es auch wichtig, dass die Frau was Schönes anhat. Ja, schöne Wäsche. Das finden wir in der Bibel auch, wo die Frauen gebadet werden und die tollen Kleider angezogen werden und alles Mögliche. Ich weiß nicht, was damals modern ist. Aber mein Mann, für meinen Mann ist das nicht wichtig. Ich sage euch, für einen Großteil der Männer ist das wichtig. Und zwar mehr als die Frauen vielleicht denken. Ja? Ja? Und das, da kann man auch drüber offen reden. Mhm. Wenn ein Mann sagt, du Schatz, die weiß ich was, die Bomber, die du da anhast in Mausgrau, das tönt mich überhaupt nicht an. Vielleicht macht sich dann auch mal jemand darüber Gedanken.
Mhm. Ich hätte noch einen Punkt, wo Rolf eben sagte, mit der Hygiene. Ich sag mal, Gerüche machen ganz viel aus. Die im Positiven wie im Negativen. Überlegt euch zum Beispiel mal, was ihr als angenehm empfindet. Wir haben uns, also, ist das jetzt, das ist nicht zu viel verraten. Wir haben ein...
ich weiß nicht, was du sagen willst.
Wir mögen ein Massageöl mit Zitronenduft. Das finden wir einfach angenehm, entspannend und, oder auch, ich sag mal, ob ihm das Parfüm oder das Deo seiner Frau gefällt oder umgekehrt. Ich mag es, wenn ein Mann, also mein Mann, wenn mein Mann schön nach Rasierwasser riecht, ja. Ihr solltet nur auch darüber reden, was ihr da schön findet und was ihr nicht schön findet. Und Männer wie Frauen sollten sich da einfach auch Gedanken machen, was sie mögen. Ich mag keinen Kokosgeruch in der Bodylotion oder so. Das sind einfach so Dinge, die ihr bedenken solltet. Und ich denke, was ich auch, man sagt ja manchmal, ich kann den anderen nicht riechen. Also das ist jetzt nicht gemeint, auch mit anderen Menschen.
Soll ich das wegmachen oder was? Was? Ich schalte es ab, okay.
Ja.
Ja, ich kann doch.
Nein.
Was, habt ihr jetzt eine Einigkeit?
Es war genug. Du bist, mach weiter.
Okay, ja. Also... Das Thema Hygiene, das hatten wir, warten wir, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Das hatten wir, also es ist wirklich wichtig, dass das in unseren Breiten gerade übliche Niveau zumindest gehalten wird. Man darf immer besser werden. Dann zur Vorbereitung von, wenn man Sexualität auslebt, da gehört eben auch so eine Vorbereitung. Das heißt also, im Schlafzimmer, sollte man sich vorher schon mal Gedanken machen, welche Verhütungsmittel habe ich oder möchte ich in der Ehe anwenden. Wenn man sich zum Beispiel für Kondome entscheidet, dann sollten die nicht irgendwo versteckt im Keller liegen, sondern vielleicht sinnvollerweise neben dem Bett, damit man die auch nicht vergisst. Hygieneartikel sollten da sein, die man da braucht, wer Beratung hat. Unsere Tochter ist ja Hebamme. Sie hat wirklich gesagt, wir geben auch heute noch ein Blatt raus. Sie hat gesagt, wenn da jemand Fragen hat zur Verhütung und zu solchen Sachen,
genau.
Sie kann da noch qualifiziertere Auskunft geben als wir.
Ja. Darf ich kurz was dazu sagen? Nur ganz kurz?
Ja, mach das.
Ich habe das nicht so jetzt für jedes Paar einmal kopiert. Wen das Thema interessiert, um Empfängnisverhütung, also da geht es wirklich nur um Verhütung, was es heute so gibt. Das ist so eine grobe Info, die könnt ihr euch bitte mitnehmen, wen es interessiert. Und Eva hat gesagt, also wer wirklich noch Fragen hat, man kann sich zum einen im Internet gut informieren, aber ihr könnt sie auch selber fragen. Also sie ist da offen und sie ist da mehr up-to-date wie wie wir. Also wir haben auch gedacht, oh, das gab es zu unserer Zeit noch nicht und das kennen wir auch nicht unbedingt, aber es gibt nicht so viel Neues unter der Sonne.
Ja. Ja. Bitte?
Wenn sie verheiratet sind.
Wenn sie verheiratet sind, ja. Ich lege das mal hier hinten auf den Tisch.
Gut, also macht euch Gedanken um, um Hygieneartikel, macht euch Gedanken um Verhütung, kommuniziert das auch, was vielleicht wichtig ist, Feuchtigkeitscreme, Massageöl, solche Dinge. Schafft ein Klima der Entspannung an euren Eheabenden. Also über all das, was wir jetzt geredet haben, solltet ihr vorher schon kommunizieren. Dass wenn, wenn ihr zusammen im Wohnzimmer dann sitzt, die Kerzen brennen, ein kleines Essen vielleicht, ja, nicht irgendwas, was die Wampe füllt, sondern eher so ein dezenter Salat, ja, kein Alkohol, nicht weil ich gegen Alkohol bin, aber das ist immer schlecht, ne? Dann, wenn ihr dann erst anfangt, darüber nachzudenken, wie ihr eure Sexualität gestalten solltet, dann ist das schlecht. Schafft ein offenes Klima der Entspannung für eure Eheabende. Das kann mal sein, dass ihr sagt, also wir haben entspannende Musik, ich massiere meinen Körper, meinen Partner, den Körper meines Partners. Ich hab eine romantische Atmosphäre. Ja. Es gibt eine Kleinigkeit zu essen. Ich darf meinen Partner auch überraschen, ja, dass ich eine kleine Überraschung habe. Es muss nicht immer der Brillantring sein. Und noch ein letztes No-Go, bevor wir jetzt zu dem Fragenteil kommen. Ein No-Go für alle romantische Abende, hatte ich aber auch schon mal gesagt. Schatz, lass uns mal über unser Problem reden. Ne? Also der Eheabend, der romantische Abend, der Abend, wo wir zusammen Sex haben wollen, der dient gar nicht dafür, das ist eine andere Schublade, um Probleme zu lösen.
Was können wir
anfangen? Nee, da gehört auch das Telefon abstellen, bitte. Zieh den Stecker raus. Ich denke, das können wir.
Ja. Oder Kinder haben oft die Gabe, genau dann was von den Eltern zu wollen, wenn die mal Zeit zu zweit brauchen. Ja.
Wir haben jetzt einen Teil, den haben wir genannt, einfach Fragen und Antworten.
Zeit.
Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber generell haben wir genug Zeit. Wir wollen jetzt 15 Minuten vielleicht uns noch mit Fragen beschäftigen und wollen danach dann noch mal ein bisschen getrennt Sachen, also geschlechtergetrennt Dinge besprechen.
Ja.
An was denkst du, an deine Zukunft?
Ja. Ja, was?
Eine Strategie in welchem Hinblick?
Ja, wenn man mal miteinander starten will.
Eigentlich das, was wir.
Ja. Also ich sag mal, da muss man manchmal auch mal ein bisschen spontan sein, wenn die gerade Mittagsschlaf machen. Also man muss da nicht unbedingt abwarten, bis es abends 8 Uhr ist und die nicht einschlafen wollen. Wenn man dann jetzt, sag ich mal, nur kleine Kinder hat, die einen Mittagsschlaf machen. Also ich denke, ein bisschen flexibel sein. Aber was Rolf sagte, mit der Tür abschließen oder auch unseren Kindern sagen, wir haben heute Eheabend. Wir haben tatsächlich so ein Schild gehabt, Eheabend. Und dann wussten unsere Kinder auch, und ich sag mal, das ist natürlich auch für eure Kinder ein gutes Vorbild. Die sehen ein Ehepaar, sie lernen an euch, was Ehe heißt. Ein Ehepaar braucht Zeit zu zweit alleine. Und ja, ich denke, es ist wichtig, dass man die Tür abschließen kann.
Die Kinder haben ja so einen gewissen Rhythmus und da gibt es Zeiten, wo man das eigene Eheleben, Sexualität insbesondere, auch den Kindern anpassen muss. Das ist einfach so. Du kannst das nicht ausblenden, ja. Mhm. So, und ihr, wenn ihr darüber redet, wann schläft dann unser Kind, ja? Mhm. Oder wenn ihr zwei Kinder habt, wann ist der eine im Kindergarten, der andere pennt, das ist die Uhrzeit. Nee, da bin ich eigentlich an der Arbeit, geht nicht. Ne? Also, da muss ich weiterdenken, da müsst ihr darüber reden und dann gibt es irgendwo diese Lücke, finde die Gap da, ne? Und dann müsst ihr euch beide darauf vorbereiten.
Und ich finde, gerade wenn man kleinere Kinder hat, ich plädiere immer dafür, guckt, dass die um 7, allerspätestens um 8 im Bett sind. Denn wenn eure Kinder bis 9 oder 10 Uhr auf sind, dann habt ihr keine Reserven mehr für Sexualität oder gute Gespräche. Unsere Kinder waren zwar morgens früh wach, aber die lagen abends auch zeitig im Bett, damit wir auch noch ein bisschen Reserve hatten zu zweit. Das verändert sich natürlich. Ich meine, wenn die Kinder Teenager werden, dann gehen die nach uns ins Bett. Ja.
Okay. Also es geht um Kommunikation und Lebensplanung. Auch in dem Bereich werdet euch einig und findet die Lücke. Ne? Das ist wie beim Autofahren, wenn du überholst, finde die Lücke.
Okay.
Ja, gibt es noch Fragen? Also ich würde erst mal sagen, da wäre ich mit einer biblischen Argumentation ziemlich vorsichtig, weil es gibt im Neuen Testament auch eine Stelle, wo es heißt, dass wir mit Verstand unserem Partner beiwohnen sollen. Da kann ich jetzt auch überlegen, was heißt das mit Verstand? Und wir haben eine Verantwortung auch bekommen von Gott für unsere Ehe, für die Familie. Und wir haben ja ganz am Anfang über den Lebensplan auch gesprochen. Wo wollen wir hin? Und also wir haben als Ziel, sage ich jetzt mal, wir würden gerne 3 Kinder haben. Wir sind auch offen für 4 Kinder. Aber dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auch meinen Verstand einzusetzen und das zu steuern, dass wir auch dahin kommen. Ansonsten endet das in der Regel, also wenn ich an unsere Jugend denke, ich habe immer gesagt, ich muss meine Frau nur angucken, da ist die schwanger.
Dann, stimmt nicht ganz.
Ja, aber dann hätten wir vielleicht 10 Kinder oder 20 und das wäre nicht im Sinne des Schöpfers gewesen, weil das hätten wir nicht verkraftet. Ja? Also ich denke, wir sollen unseren Verstand da auch einsetzen. Aber das muss eigentlich auch eine Planung sein, in der Ehe.
Also dieses schlechte Gewissen, was einem manchmal von christlicher Seite gemacht wird, ich denke, wenn ein Ehepaar die Freiheit hat zu sagen, ich überlasse es völlig Gott, wie viele Kinder wir bekommen, und wenn das für beide völlig in Ordnung ist, für beide, dann denke ich, gut, habe ich...
Kein Problem damit.
Ist kein Problem. Dann sollen die auch wirklich so viele Kinder bekommen. Aber ich habe gemerkt, ich hätte gerne noch mehr Kinder gehabt. Mein Mann hätte das aber völlig überfordert. Und ich sehe es nicht als Sünde an, zu verhüten. Ich würde allerdings gucken, wie verhüte ich. Und letzten Endes gibt es nicht die 100-prozentige Verhütung. Es bleibt immer so ein, ich sag mal, so ein Rest, wo man trotzdem schwanger wird, obwohl man verhütet hat. Ich denke, Gott hat immer auch Wege und Möglichkeiten. Aber ich glaube, wir sind auch verantwortlich dafür, uns auch nicht zu überlasten. Also ich kenne so Frauen aus einem gewissen christlichen Hintergrund, die sind froh, wenn der Arzt sie endlich sterilisiert, weil sie nicht mehr können. Die sind körperlich fertig, weil sie das 5., 6., 7. Kind bekommen hat und der Arzt sagt ihnen dann, es ist nicht mehr zu verantworten, wir sterilisieren sie, sie können keine weiteren Kinder bekommen. Sind die erleichtert? Ich denke soweit, das ist falsch verstandene Frömmigkeit. Ich glaube nicht, dass man das so rechtfertigen kann. Ja?
Auch teilweise sehr stark in Russlanddeutschen und
kann ich nur zustimmen. Ja. Ja.
Es geht in der Sexualität tatsächlich erstmal primär um das Einswerden von Mann und Frau. Mhm. Dass dabei Frucht entsteht, das ist ein wunderbares Geschenk und ein wunderbarer Plan Gottes.
Ja.
Und fruchtbar sein und sich zu nähern, der Auftrag, der die Menschheit gegeben ist, ist tatsächlich etwas, wo ich mich dem versündige, wenn ich mich grundsätzlich dagegen sperre und sage, ich will auf keinen Fall Kinder.
Mhm.
Da denke ich schon, muss man darum ringen, warum willst du keine Kinder haben?
Mhm. Wie Jörg gesagt hat, das ist ganz, ganz richtig so. Da ist eine verschobene Moraltheologie, hat sich eingeschlichen. Wir haben sehr viel Kontakt zu diesen Gemeinden und wir haben junge Leute, mit denen wir im Gespräch sind, und wir haben Zeugnisse gehört, die uns so erschrocken haben. Also ein völlig ablehnendes, distanziertes Verhalten. Ja. Ist es damit... Ich möchte nochmal an diesen Eingangspunkt zurückkommen. Das ist wichtig, dass ihr euch auf eurem, ich sag mal, Lebensplan als Ehepartner, dass ihr euch da auch wirklich Gedanken dazu macht und sagt, sind wir überhaupt bereit für so viele Kinder? Schaffen wir das? Wenn ihr da ein Jahr vor Gott habt und gemeinsam ein Jahr habt, ja, dann los. Viel Spaß.
Ja,
das sage ich, ne? Aber wenn ich dann, wir haben mit jungen Leuten gesprochen und die haben uns von einem Workshop erzählt, da hat der Referent Folgendes gesagt, weil er kam wahrscheinlich mit dieser Theologie, die Jörg angesprochen hat, da hat er gesagt, ja, wenn ich Lust habe, mit meiner Frau zu schlafen, dann gehe ich in mein Kämmerlein, gehe auf meine Knie und bete so lange, bis Gott mir diese Lust genommen hat. Und da bin ich zusammengebrochen. Also unser Ältester, der mit mir das Gespräch geführt hat, der hat gesagt, wenn ich den Referenten einmal in die Hände kriege, wie kann der diesen jungen Leuten sowas sagen? Und da stecken falsche Bilder dahinter. Also wichtig ist, dass wir als Ehepaar uns klar darüber werden, wie soll unsere Familie aussehen. Und wir haben uns, ich wollte 2 Kinder haben, Regina wollte mehr Kinder haben, 4.
6.
6, Entschuldigung, 6 Kinder. Wir haben uns bei 4 geeinigt. So, und ich darf das ja sagen, dann haben wir ein Kind verloren.
Ja.
Wir haben ein Kind verloren und du hast mal berichtet, kannst ja gerade selber sagen, dass du gemerkt hast, dass vielleicht das auch eine Überforderung gewesen wäre.
Also,
dass wir da gar nicht mehr, und meine Frau war... völlig down, also wie sagt man da so?
Ich hatte einen ziemlichen Zusammenbruch, also wir waren dann nach, ich sag mal, das war dann eine ungeplante Schwangerschaft, die wir jetzt nicht beabsichtigt hatten, aber ich habe einfach gemerkt, als ich das Baby verloren hatte, dass ich mich eigentlich kräftemäßig total übernommen hatte. Ich habe irgendwie gedacht, ich ein Kind, kein Problem, noch eins und noch eins, aber da hat Gott mir auch einfach meine Grenzen gezeigt, emotional wie auch meine körperlichen Grenzen. Und ich konnte das erst nicht verstehen, warum wir dieses Kind, ich sag mal, erst war es schwierig für uns zu sagen, okay, wir kriegen jetzt noch ein 5. Kind, weil das war gerade auch in der Zeit, wo Rolf auf der Bibelschule war und wir kein Einkommen hatten. Und dann haben wir das ja gehabt und gesagt, okay, Herr, wir nehmen das aus deiner Hand. Und dann habe ich das Baby verloren und bin dann einfach so zusammengebrochen, dass ich merkte, dass im Nachhinein habe ich verstanden, dass Gott einfach sagte, das war einfach auch zu viel. Und du darfst auch Verantwortung übernehmen. Du darfst sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Wichtig finde ich halt, betet darüber und frage Gott und er wird dir antworten. Er verspricht uns das. Ich glaube, wenn wir dieses Baby bekommen hätten, wir hätten auch die Kraft von Gott bekommen. Aber jetzt bewusst zu sagen, wir wollen unbedingt noch mehr Kinder, nur um des Kinderkriegens willen, das okay. Kann es nicht sein.
Sind noch andere Fragen da? Also... Vielleicht vorbereitet ist.
Vorbereitet, ja, schon in gewisser Weise plant. Da entstehen ja auch Erwartungen. Und manchmal werden diese Erwartungen ja auch nicht erfüllt.
Richtig.
wie geht ihr damit um oder seid ihr damit umgegangen?
Also hier ist auch wieder, denke ich, der Faktor Kommunikation. Natürlich muss ich Sexualität nicht bis ins Detail planen. Aber es macht vielleicht schon Sinn, dass ich mir Gedanken zu mache. Das, wie gesagt, mit Beispiel ist einfach, wenn im Schlafzimmer der Schreibtisch steht und der Berg von Arbeit da drauf, ne, und nebendran das Bügelbrett, das ist vielleicht, kann man sich Gedanken machen und planen und zu sagen, ich mache das mal irgendwie anders. Ja, das räume ich da mal raus, damit ich beim Sex nicht immer auf meine Arbeit schaue. Ja? Und ich kann auch planen, indem ich sage, ich gehe mal eher duschen als 5 Minuten, bevor ich ins Bett gehe und ich rasiere mich, ich mache mich ein bisschen nett. Ja, ich komme nicht wie eine Miefbombe vom Arbeitsplatz in mein Bett hinein. Das meine ich mir.
Nee, er meint was.
Ich frage mal nochmal anders. Ihr sagt, ihr nennt das, ihr habt ein Eheabend. Einmal in der Woche habt ihr ein Eheabend.
Ja.
Heißt das für dich, heute jetzt ganz speziell, oder auch, dass Regina, ihr denkt so, okay, also Eheabend, das heißt, wir haben dann Sex oder wir könnten Sex haben? Was bedeutet das?
Also es bedeutet, wir könnten Sex haben?
Ja.
Konjunktiv.
Es sollte, ich sag mal ein bisschen provokativ, das sollte nicht auf den Eheabend beschränkt sein. Und ich denke, klar hat man manchmal auch einfach so den Wunsch und man bereitet sich vielleicht vor und der andere ist völlig platt und fällt müde ins Bett. Ich denke, da ist es auch wichtig, das nicht als persönliche Zurückweisung zu nehmen, und zu sagen, ach, ich bin jetzt nicht attraktiv genug oder der macht sich nicht genug aus mir, sondern dann einfach auch zu reden. Und auch Verständnis zu haben, wenn der andere sagt, du, ich habe jetzt aber keine Lust oder ich kann nicht oder es ist irgendwas auch dazwischen gekommen. Ich denke auch, das sollte nicht die Regel sein, dass man, ich sag mal, immer was dazwischen kommen lässt. Aber man muss auch da mal Frust aushalten, auf beiden Seiten, glaube ich. Und ich finde, dass kann man schultern.
Ja, und man darf sich nicht fixieren. Also so fixierte Erwartungen sind immer schlecht, ja. Also offenes Ende. Ne? Wenn wir essen gehen und wir haben wirklich einen schönen Eheabend, gehen spazieren, waren irgendwo in der Pizzeria und so, wir kommen nach Hause und sagen, oh, wir sind eigentlich beide fertig. Ne? Dann kann ich sagen, das war jetzt echt ein schöner Tagesabschluss und jetzt Augen zu und ich muss morgen früh um 5.30 Uhr raus. Ne? Aber das ist eure gemeinsame Sache. Ne? Wir haben noch einige Fragen. Habt ihr noch Fragen? Wir sind gut in der Zeit.
Ja. Atmosphäre.
Ja, genau.
Klima.
Was ich gut finde, was...
Ja.
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 Also ich finde das gut, dass du das gesagt hast, dass man auf den anderen schaut und guckt einfach, was mag der andere oder was stört den anderen, ja, und ich will ihm was Gutes tun. Mhm. Und wenn unaufgeräumte Bude, wenn das ein Hindernis ist, dann versuche ich das aus dem Weg zu räumen. Mhm. Und wenn Schweiß, Dreck, Arbeitsdreck aus der Werkstatt noch an mir klebt und ich weiß, eigentlich sollte ich als sauber ins Bett gehen, dann muss ich da Wert drauf legen. Mhm. Also Dinge schon aktiv tun. Mhm. Ich denke schon, ich denke schon. Natürlich, wir müssen immer überlegen, was ist zu viel, was ist übertrieben. Mhm. Aber wir dürfen auch, wenn wir, also ich sag mal jetzt ganz einfach gesagt, wir müssen Rücksicht nehmen auf Unverheiratete. Ja, aber die müssen auch bereit sein, ein bisschen was zu ertragen. Mhm. Ja, wie wir alle einander tragen sollen. Mhm. Und wenn ich verheiratet bin, dann darf ich meine Frau auch in den Arm nehmen und ihr ein Küsschen geben. Und das muss ein Single, also diese Diskussion hatten wir, und da habe ich gesagt, das muss auch ein Single ertragen. Mhm. Natürlich sollte ich mich da nicht an meine Frau ranpirschen, ja, wie ich das vielleicht Samstagabend dann mache, ja, oder so, ja.
Oder abknutschen.
Oder da so 10 Minuten Dauerschmatzi, das sollte man vermeiden. Also ja. Was provokant ist, ne? Also
ja.
Ich habe gesagt, nach dem Gottesdienst. Wir machen das höchstens, also wir stehen manchmal so beim Lobpreis zusammen, ja, und singen vor Gott. Das ist auch eine Einheit, dass wir heilige Hände heben und Gott loben. Mhm. Ne? Und da darf jeder sehen, dass wir eins sind vor Gott. Ja? Aber wir knutschen nicht im Gottesdienst. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir nach dem Gottesdienst im Café sitzen, da sitzen Leute, die sind so völlig distanziert. Und wenn da ein Fremder reinkommt, dann sehen die nicht, dass das ein Ehepaar ist. Und ich finde es wichtig, dass wir auch signalisieren, dass das ist mein Ehepartner und der bedeutet mir was. Mhm. Ja?
Ja, das gibt es.
Und, oh ja.
Ja, ich verstehe das. Wir haben nicht so in der Kirche, aber trotzdem vor Gott ist es eine Kultur. Aber ich konzentriere mich um Gott. Aber eine von den Witwer neben mir, ich habe mit einer Witwer gesprochen, die hat gesagt, sie hat es so traurig.
Da kann ich dir vielleicht noch abschließend dazu sagen, also erstmal sagt auch Paulus, wenn ich Dinge tue, die dem anderen nicht gut tun, ja, er bezieht das jetzt noch auf andere Dinge, dann soll ich das lassen, aus Liebe heraus. Mhm. Wenn ich in einen anderen Kulturkreis gehe und ich weiß, das ist da nicht gerne gesehen oder das ist da nicht, gehört nicht zur Kultur, dann lasse ich das, selbstverständlich. Mhm. Und wenn ich weiß, in meiner Gemeinde ist jemand, der gerade in der Trauer ist und das nicht ertragen kann, dann mache ich das auch nicht.
Mhm.
Ja,
ja. Ja, aber ich... Ja. Oh ja.
Amen. Kriegen, eine Ehe zu führen und nämlich nicht
Also massieren tun wir uns auch nicht in der Gemeinde.
Ja, Jörg, wollt noch was sagen?
Nein, ja, ich wollte das auch sagen. Also letztendlich auch das Anliegen oder das, es geht um die Gottesdienstzeit, wenn wir Gott suchen, dass wir das richtige
Maß.
Dass es sozusagen die Konzentration tatsächlich auf Gott gerichtet ist. Das Wort hören oder so.
Das ist aber ziemlich extrem passiert hier. Viertelstunde lang auf dem Rücken passiert, lenkt ab, wo die vor einem sitzen, das lenkt ab und es ist öfters hier passiert. Mädels mit Mädels und anderen. Das hat mich wirklich oft gestört, obwohl ich nicht verkämpflich einschätze. Das ist, was die Hülle eigentlich sagt. Ne? Egal. Das, ich denke, das ist Geschichte, da müssen wir jetzt, ich glaube,
nein.
Wir uns jetzt nicht drüber streiten.
Reiten, ja.
Also,
ja.
Ganz kurz, lass mich da nochmal einen Satz zu sagen. Das, was Jörg jetzt gesagt hat, ist wichtig. Wenn das eine individuelle Sache hier in der Gemeinde ist, dann müsst ihr darüber reden. Aber ich sage nochmal, ein Ehepaar darf auch zeigen, dass sie ein Ehepaar sind und haben Rücksicht zu nehmen auf kulturelle Sachen oder eben auch in der Gemeinde, wenn da jemand ist, der damit gar nicht umgehen kann, sei es durch Trauer oder ähnliche Dinge, dass man aus Liebe immer Rücksicht nimmt.
Nochmal ein bisschen andere Frage. Habt ihr irgendwie bestimmte Arten und Weisen, wie ihr auch das fördert, dass die Sexualität euch auch dort ausübt? Zum Beispiel Gebet davor, danach, dass ihr zusammen
Ja, eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir beten auch für unser Sexualleben. Wir beten füreinander und wir beziehen Gott mit ein, weil wir einfach sehen, er hat es gemacht. Es gibt nichts, wofür wir uns da schämen müssen. Und wir beten auch füreinander, wenn wir merken, hey, der andere hat ein Problem oder so. Wir beten oft danach und danken Gott dafür. Und wir lesen auch gemeinsam gute christliche Literatur über Sexualität. Da liegt so ein Buch, das heißt Licht an, Socken aus. Nicht alles finde ich darin gut, das muss ich gleich sagen. Aber wir haben uns auch, ich meine, heute ist das jetzt nicht mehr so brennend, aber wir haben uns auch viel damit auseinandergesetzt und auch geguckt, was sagt Gottes Wort über Sexualität. Finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass ihr auch da betet. Gott ist nichts fremd, er ist dabei im Schlafzimmer und ja, man darf da auch für Erfüllung beten, man darf darum beten, dass Gott einem hilft, auch Hindernisse zu erkennen oder dass er sie dir auch ausräumt. Ja.
Also Gebet vor, während und nach dem Sex, perfekt.
Ja.
Beantwortet das deine Frage?
Ja, ja, klar. Also jeder weiß klar, ich bete vor dem Essen.
Ja. Ja.
Ja, das finde ich total super, dass du das angesprochen hast. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es ist gut, wenn ihr abends ins Bett geht, warum nicht? Geht erst vor Gott auf die Knie und betet zusammen. Warum nicht? Ja, warum dankt ihr Gott nicht, wenn ihr eine erfüllte Sexualität habt? Oder bittet ihn darum, dass da ist ein Problem, bittet, dass er euch hilft.
Ja.
Eine gute Sache.
Ja.
Noch eine Frage.
Ja.
Das Problem ist, dass in vielen Gemeinden oder in vielen Bereichen, auch christlichen Bereichen, es ja einen Mangel an Seelsorgern hat. Also wenn ihr Seelsorge braucht, also es war ja nochmal die Eigenverantwortung erst, bevor man in die Seelsorge geht, aber es ist bestimmt hilfreich, wenn Geschlechter getrennt erstmal angefangen wird. Ja? Wenn du als Frau oder du als Mann, wenn ihr da ein Problem habt und kommt in der Ehebeziehung nicht weiter, dann muss eine geschlechtergetrennte Sache sein. Also wenn zu mir eine Frau kommt und sagt, sie hat dann ein Problem in der Sexualität, dann sage ich, das ist nicht gut. komm, wir gehen mal zu Regina, dann beten wir zusammen und dann bin ich weg und dann ist Regina mit ihr alleine auf jeden Fall. Und
also,
umgekehrt auch, das muss geschlechtergetrennt sein. Wenn es dann nochmal auf ein anderes Level geht, vielleicht, dass ihr mit der Gemeindeleitung redet, ja, oder vielleicht mit einem christlichen Seelsorger, der das eher so professionell macht, da, wenn es dann zu einer zu Paargesprächen kommt, das gibt es natürlich auch.
Also ich denke auch, da kann leicht auch eine falsche Nähe entstehen. Deswegen auf jeden Fall geschlechtergetrennt. Ja. Was dann höchstens sein könnte, wenn ich jetzt der Frau nicht helfen kann, dass ich sage, du, darf ich, also das frage ich immer, darf ich mit meinem Mann drüber reden? Dass ich dann auch, wenn sie das bejaht, dann bespreche ich mich auch mit dem Rolf, wenn ich nicht weiter weiß oder so. Und es könnte höchstens sein, dass wir dann als Ehepaar, aber niemals, dass Rolf alleine mit einer Frau Seelsorge hat und ich führe auch keine seelsorgerlichen Gespräche mit Männern, obwohl Männer das oft so signalisieren, ach, du bist da bestimmt so verständnisvoll und so, meine Frau versteht mich nicht. Aber da, ja, da tue ich gleich einen Riegel vorschieben und verweise die immer an einen Mann in der Gemeinde oder wenn, höchstens wir als Ehepaar zusammen.
Wenn ihr wollt, wir wollten eigentlich jetzt das trennen, aber es sind noch einige Fragen, die auch eingegangen sind. Da muss ich allerdings jetzt sagen, da muss ich ein bisschen durchgehen, sonst wären wir, also ein bisschen zügig durchgehen, sonst wären wir damit nicht fertig.
Das hatten wir eigentlich schon abgehakt. Ne?
Ja, also ein Themenkomplex in den Fragen war, die wir bekommen, ja, aber das möchte ich nochmal erwähnen. Welche Rolle spielt die Hygiene in der Sexualität? Das war ein Fragenkomplex, der verschiedentlich auf uns auch oder bei uns angekommen ist. Ja, Hygiene spielt in der Sexualität eine große Rolle, weil Körpergerüche, Verunreinigungen von Mund, Gesicht, Hände, Verunreinigungen der Geschlechtsteile, der Füße, das wirkt auf viele Menschen völlig ablehnend bis hin zu abstoßend. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr eine Grundhygiene einhaltet, das hatten wir ja schon gesagt, aber wenn immer es möglich ist, dass ihr vor dem Geschlechtsverkehr, wenn ihr eine Dusche habt, nutzt die auch. Das sind die allgemein in Westeuropa, sage ich mal, geltenden Regeln zur Körperhygiene. Die setzen wir einfach voraus. Zähne putzen, duschen, täglich Unterwäsche wechseln. Also nicht Meier mit Müller und Müller mit Schulz oder so, sondern wirklich täglich frische Unterwäsche zum Beispiel anziehen. Zur speziellen Hygiene in der Sexualität gehört auch, neben sauberem Genitalbereich, dass man vor dem Geschlechtsverkehr und nach dem Geschlechtsverkehr bitte eine Toilette benutzt. Das gehört dazu, ist bei Frauen besonders wichtig wegen Infektionsgefahren. Also,
es ist so ein Punkt eigentlich, sag ich mal, was oft auf Hochzeitsreisen passiert, wenn Leute das nicht wissen. Die Harnröhre der Frau ist extrem kurz und die Keime können da schneller durchdringen und das verhindert man, indem man nach der Toilette nach dem Geschlechtsverkehr auf die Toilette geht und Pipi macht, da wird es mit rausgeschwemmt. Beim Mann besteht die Gefahr nicht so sehr, weil halt diese Harnröhre viel länger ist bei ihm.
Gibt es auch einen medizinischen Begriff dafür, irgendwie Hochzeitsblasenentzündung
oder so? Ja, viele Frauen bekommen eine Blasenentzündung, weil sie einfach das übersehen oder nicht wissen, dass man halt nach dem Geschlechtsverkehr noch auf die Toilette geht, bevor man einschläft.
So, dazu gehört auch zu dem hygienischen Faktor ein sauberes Ehebett. Da kann man öfter wechseln, aber mindestens alle 28 Tage, also einmal im Monat sollte man die Bettwäsche wechseln. Wer das öfters machen will, man kann das auch wochenweise machen oder tageweise, ist mir völlig egal. Aber einmal im Monat sollte die Bettwäsche mindestens gewechselt werden. Wenn ihr Körperpflegemittel benutzt, dann bitte nur auf einen sauberen Körper, also sei es Massageöl oder Gleitcreme oder ähnliche Dinge, das kommt nur auf einen gepflegten Körper. Ja, das nochmal so einige Sachen zur Hygiene.
Soll ich das noch machen? Ja, das wäre noch wichtig.
Dann ist, haben wir noch zwei, drei Punkte.
Ich nehme jetzt nochmal die Klasse, wenn ihr keine Fragen stellt. Ja, aber das sollten wir noch.
Ja, gut. Mhm. Wir machen die alle noch. Mhm, okay. Wir haben noch eine Viertelstunde. Okay. Oder wollen wir uns trennen?
Ist für euch der Wunsch wichtig, Männer und Frauen getrennt nochmal zu haben? Ja.
Okay, also dann gehen wir noch durch, das sind noch 5 Punkte, ja. Ein Fragenkomplex, der immer wieder aufkommt, ist das Thema Selbstbefriedigung. Mhm. Da müssen wir erstmal sagen, Onanie, von diesem Onan abgeleitet im Alten Testament, ist eine völlig falsche Entwicklung, kommt auch aus der katholischen Theologie heraus. Onan hat keine Selbstbefriedigung gemacht, sondern den Coitus Interruptus. Er hat den Samen auf die Erde fallen lassen, um zu vermeiden, Nachkommen zu zeugen. Das hat gar nichts mit Selbstbefriedigung zu tun. Das ist eigentlich eine völlig falsche Wortschöpfung. Mhm. Selbstbefriedigung, da müssen wir eigentlich das Wort jetzt zertrennen in Selbst und Befriedigung. Mhm. Wenn es wirklich Selbstbefriedigung ist, das heißt, ich befriedige mich um meiner selbst willen, außerhalb meiner Ehebeziehung und außerhalb einer Fokussierung auf meinen Partner, dann ist es eigentlich, hat es nichts in meiner Sexualität zu suchen. Mhm. Wenn es darum geht, was wir auch gefragt werden, darf ein Mann seine Frau oder eine Frau ihren Mann mit den Händen an den Genitalien stimulieren, damit der Partner zum sexuellen Höhepunkt kommt? Das hat nichts mit Selbstbefriedigung zu tun. Ja. Das ist eine Sexualpraktik, die ihr als Ehepaar für euch überdenken müsst, entwickeln müsst oder auch nicht. Das ist eine Entscheidung für euch. Das gehört in euer Ehehäuschen. Also das ist keine Selbstbefriedigung. Ja. Weil hier es nicht auf das Selbst ist, sondern auf den Partner. Das ist eine Sache aus eurem Liebesspiel. Und dann ist es okay. Wenn wir jetzt nochmal auf das Selbst gucken, wenn Selbstbefriedigung auf uns nur gerichtet ist, als Reaktion auf Pornografie, auf Gedanken oder Fantasien auf andere Personen, dann ist das wieder ein No-Go. Mhm. Das hat nämlich dann einen ganz falschen Charakter, eine ganz falsche Ausrichtung.
Manche sagen ja so, Appetit holen darfst du dir und gegessen wird zu Hause. Nein, ich möchte, dass mein Mann sich den Appetit ausschließlich an mir holt und nicht bei anderen Frauen und dann bin ich nur der Blitzableiter, sage ich mal. Das ist nicht, ja.
Also versteht ihr bei dieser Wortbedeutung Selbstbefriedigung, da muss man immer gucken, was ist im Einzelfall gemeint. Ne? Und wenn das Selbst da steht, dann geht das nicht.
Gedacht hat.
Gedacht hat. Mhm. Letztendlich ist meine Frau dann in meinen Gedanken nur Objekt meiner Lustbefriedigung, was ich auch in der Sexualität, in einer gemeinsamen Sexualität nicht sein sollte. Mhm. Und deswegen ist es eine falsche, nicht gottgewollte.
Also da ist natürlich so ein fließender Grenzbereich. Ich hatte ja auch eben das andersrum gesagt, wenn der Partner den anderen durch mit seinen Händen sexuell erregt, das ist was ganz anderes. Es kann Zeiten geben, wo einer kein Sex haben kann, aber er kann dem anderen was Gutes schenken. Ja, deshalb immer auf dieses Selbst auch gerichtet. Eine Frage, die auch immer wieder kommt, das Thema Oralverkehr. Ich sage es gleich, Bill Clinton hatte kein Recht, als er gesagt hat, ich hatte nie Sex mit Monika Lewinsky. Auch wenn ihm da evangelikale Theologen zugestimmt haben, Oralsex ist Sex. Ja? Das ist ganz klar, Oralsex in der Ehe ist ein Teil des Liebesspiels, was ein Ehepaar hat. Darüber muss man auch vorher wieder reden. Finden die das gut, finden die das nicht gut? Sind da beide mit einverstanden? Das ist ein Liebesspiel, was die machen. Das geht niemandem anderen etwas an, das müssen die Partner einsetzen, um vielleicht dem anderen was Schönes zu geben. Ja, das ist ähnlich wie bei diesem Part Selbstbefriedigung. wo ich dem anderen was gebe. Es muss auf den Partner ausgerichtet sein. Ich will ihn beschenken. Aber das ist ein Thema, was die Leute beantworten müssen in dem Ehehaus. Aber wir wollen deutlich machen, es ist eine Spielart der Sexualität, die jedes Ehepaar für sich finden oder nicht finden muss. Mhm. Also es ist nicht irgendetwas, was wir sagen, es ist etwas Schmutziges. Auch gefragt wird das Thema Analverkehr. Also wir persönlich lehnen das auf jeden Fall ab. Mhm. Und zwar allein schon aus hygienischen und medizinischen Gründen. Mhm. Es gibt einen wichtigen medizinischen Grund. Das männliche Sperma ist ja ein Eiweiß. Und der Darm kann sehr schnell Sachen aufnehmen, also zum Beispiel Medikamente. Und körperfremde Eiweiße tun dem Körper irgendwie nicht gut, ohne dass ich das jetzt weiter medizinisch ausschmücken möchte. Außerdem ist es eine große Eintrittspforte für Krankheitserreger und Verletzungen. Mhm. Deshalb lehnen wir das aus diesen Gründen ab.
Ja. Ja.
Eine letzte Frage ist dann nochmal Sex während der Periode. Willst du dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, sie birgt, also wir würden jetzt nicht zwingend dazu raten, aber wir können auch nicht sagen, es ist absoluter No-Go. Es birgt natürlich die Gefahr von Infektionen, weil der Muttermund geöffnet ist und weil ja auch durch das Abstoßen der Schleimhaut in der Gebärmutter eine Wunde ist und da kann es halt leicht auch zu Infektionen kommen. Und es ist natürlich auch eine Frage der Hygiene. Wir würden es jetzt nicht empfehlen, aber wir sehen auch nicht, dass es vom Neuen Testament her verboten ist. Ja.
Also, oder? Ja, man sollte dann vielleicht in der Zeit eine andere Form des Liebesspiels einfach sich überlegen als Ehepaar. Hm. Also das ist nicht unbedingt was wo wir jetzt sagen können, das macht. Aber vom biblischen Befund, ich habe mir da auch nochmal Gedanken zugemacht, können wir jetzt nicht sagen, das ist irgendwie verboten. Hm. Ne? Aber das solltet ihr aus Vernunftsgründen vielleicht nicht tun.
Mhm.
Ja. Frage Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs. Kannst du ja vorlesen, das war dein Spruch.
Das war mein Spruch, genau. Also wir werden schon mal gefragt, manche trauen sich nicht, wie oft sollte man miteinander Geschlechtsverkehr haben? Und ich sage immer gerne, so wenig wie nötig, aber so oft wie möglich. Und das lässt euch einfach alle Freiheiten. Aber wir denken lieber mehr als zu wenig, denn eigentlich ist die Sexualität eine Feier eurer Liebe. Also ihr feiert eigentlich die Liebe, die Gott euch schenkt. Und es gibt von Luther so ein Zitat, das heißt, in der Woche 2 bis 4, das schadet weder ihm noch ihr.
Oder anders gesagt, 2-mal die Woche macht im Jahr 104, das schadet weder dir noch mir.
Ja, genau.
Also bei Luther-Zitaten weiß man eh nie, ob sie von ihm sind.
Ja. Aber wir denken, man kann da keine Regel aufstellen. Es muss jedes Paar für sich beantworten. Ich habe schon Frauen gehört, die sagten, was, jede Woche? Eine andere sagten, nur einmal am Tag? Also da ist alles möglich und ich denke, es geht darum, um ein rücksichtsvolles Miteinander, ja, im beiderseitigen Einverständnis.
Genau,
also,
ja. Das ist also wirklich ganz wichtig. Da kommen wir immer wieder zu dem Punkt, da muss ein Ehepaar auch drüber reden. Und da muss ein Ehepaar auch einen gemeinsamen Konsens mit Jesus zusammenfinden und darüber auch beten. Ihr dürft im Gebet auch sagen, Herr, wir haben eine Frage zu diesem Thema. Ihr dürft das auch sagen, Herr, wie oft sollen wir miteinander schlafen? Wir haben da unterschiedliche Ansichten. Herr, leite du uns in diesen Dingen.
Ja.
Es gibt nichts Wunderbares, wenn ihr Gott in die intimsten Bereiche eures Lebens hineinlasst.
Ja.
Und nicht nur sagt, Herr, wo geht mein Weg hin in die Mission oder was auch immer, soll ich Ältester werden, soll ich einen Kigo leiten oder so, ja, bei Calvary Books in den Verein eintreten oder so, Herr, gib mir Weisheit fürs Leben, ja, gib mir erstmal Weisheit für meine Ehe, dann kriege ich auch Weisheit fürs Leben, ja, und lasst Gott in die Intimität hinein, das ist wichtig,
ja.
Wenn ihr nochmal an das Ehehaus denkt, nicht nur fragt Gott im Ratschlag über das Kinderzimmer, wie das mit den Kindererziehung ist oder mit der Küche, wie soll unser Haushalt funktionieren. Hm. Herr Jesus, komm du in unser Schlafzimmer rein und sehe, dass wir versuchen, vor dir eine reine und gute Sexualität zu leben und segne diese Sexualität. Hm. Und Herr, wir haben Fragen, ja. Hm. Herr, hilf uns da weiter. Ne? Und da müsst ihr auf einen Weg kommen, wo ihr beide eine befriedigende, im wahrsten Sinne des Wortes, eine befriedigende Lösung bekommt. Hm. Ja? Und die muss so ausgerichtet sein, dass du das Wohl deines Partners siehst. Mhm. Und wenn du siehst, dein Partner dem dürstet danach nach Nähe und Zärtlichkeit und Sexualität und du verweigerst dich, ja, das ist schlecht, weil dein Partner leidet. Und umgekehrt genauso, wenn du jeden Tag Sex haben willst und du weißt, da überfordert du deinen Partner und nimmst da keine Rücksicht, dann ist das auch von dir schlecht. Mhm. Ja? Versteht ihr? Jesus zuerst. Und das heißt auch in der Sexualität. Mhm. Mhm. Genau. Das waren jetzt so die Fragen, wo wir noch durch sind.
Mhm. Habt ihr sonst noch Fragen? Mhm. Oder?
Ja, dann
machen wir noch.
Dann bete ich noch.
Die wollten gerne noch getrennt.
Wollt ihr noch eben getrennt? Nein, seid ganz offen. Also
vielleicht ist das bei den Frauen, vielleicht eher höre ich da Zustimmung als bei den Männern. Ich würde einfach anbieten, dass wir, wo könnte man hingehen?
Wir können das folgendermaßen machen. Wir haben, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen ja jetzt, 18 Uhr ist ja Abendessen. Ich denke, das ist fertig. Wir gehen jetzt da rüber essen und dann haben wir 45 Minuten Pause. Und um 18.30 Uhr ist Regina hier. Und da können sich die Frauen hier treffen und ihr Männer, wir bleiben noch eine Viertelstunde da vorne.
Ja? Um wie viel Uhr? Um halb sieben.
Um halb sieben trifft sich Regina hier mit den Frauen.
Ja.
Und wir Männer bleiben vorne.
Okay.
So eine Viertelstunde, das reicht.
Ja, ich glaube auch, das
reicht. Lasst mich noch beten, ja? Ja. Herr Jesus, wir wollen dir wirklich die Ehre geben und wir wollen dir auch die Ehre geben in diesem Thema Sexualität, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden, Herr, dass wir wirklich bereit sind, so wie du uns gedient hast und so wie du uns liebst, dass wir auch unseren Ehepartner dienen und ihm Gutes geben wollen und ihn lieben, Herr. Bewirke du das in unseren Herzen, Herr. Und wir danken dir jetzt auch fürs Essen, Herr, für deine guten Gaben, Herr. Und gib uns auch Kraft noch für die letzte Einheit, Herr, nach dem Essen. Gib du uns da auch ein Durchhaltevermögen und gib uns neue Kraft. Amen. Mhm.